Sandwich-Feedback und Werteübung. Was sind die geeigneten Mittel, richtig zu delegieren und zu führen? Und wie schaffe ich es, dass neue Mitarbeiter mich effektiv und gut entlasten können? Die Antworten jetzt im Passion for Business Podcast. Mit uns werden Gründer Unternehmerhelden.
Wie kann ich als Gründer und Unternehmer die Potenziale meiner Mitarbeiter nutzen und mehr Zeit für mich haben? Über die Schritte, richtig zu delegieren, Tipps für eine gute Mitarbeiterführung und Fehler, die häufig dabei passieren können, spreche ich heute mit Thomas Mangold. Thomas ist für alle die, die den Podcast ja schon regelmäßiger hören, häufig bei uns zu Gast. Und Sie kennen ihn bereits. Er ist Experte für Zeit- und Selbstmanagement und berät Unternehmer dabei, ja, zum Beispiel richtig zu führen, richtig zu delegieren und besser durch ihren Arbeitsalltag zu kommen. Hallo, Thomas.
Hallo, René. Ich freue mich, wieder da sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Richtig zu delegieren und zu führen ist unser heutiges Thema. Vielleicht gehen wir einen Schritt zurück und schauen uns nochmal so die Ausgangslage an. Also, wenn ich Mitarbeiter einstelle, dann habe ich ja eigentlich ein Ziel damit. Was ist denn dieses Ziel? Und das vielleicht noch damit verbunden, worauf triffst du dann aber in der Praxis häufig, wenn Unternehmer zu dir kommen, ja, und vielleicht ein bisschen ihr Leid klagen?
Ja, sehr, sehr gerne. Also Ziel ist natürlich immer schon gut, ein Ziel zu haben, ganz klar. Das Ziel heißt dann in der Regel, ja, ich will ein paar Aufgaben selbst loswerden, oder man braucht halt in irgendeiner Abteilung, wenn es schon ein bisschen größer ist, braucht man halt irgendwo neue Ressourcen. Und dann soll derjenige oder diejenige, die dann eingestellt wird, halt dieses Ziel umsetzen sozusagen. Aber das ist, glaube ich, noch nicht der ganz entscheidende Schritt, denn das, was da fehlt dazwischen, zwischen Ziel und Einstellen eines Mitarbeiters, ist, dass ich einmal die genaue Erwartungshaltung definiere. Ja, und wenn ich mal die genaue Erwartungshaltung definiere, für mich einmal auf einem Blatt Papier oder in einem Dokument irgendwo am Computer, vollkommen egal wo, dann werde ich sehr, sehr schnell erkennen, auch welchen Mitarbeiter suche ich denn überhaupt genau. Weil nur das Ziel werden wir wahrscheinlich, wird es Mitarbeiter wie Sander mehr geben, die das umsetzen können, aber wenn dann die Erwartungshaltung klarer wird, ja, im Sinne, auch in unterschiedlichem Sinne, im Sinne von, wann soll derjenige arbeiten bis ja, Homeoffice oder Büro und in vielerlei Hinsicht, also da kann man extrem viel sich zusammenschreiben, dann wird die Auswahl schon begrenzter, und das ist was Positives, wenn die Auswahl begrenzter wird, denn dann werde ich mit höherer Wahrscheinlichkeit einen Mitarbeiter treffen, der halt dann sagt, ja, mit dieser Erwartungshaltung des Gegenübers, des Unternehmers, kann ich leben. Und deswegen sind viele zu sehr aufs Ziel fokussiert. Ja, das ist schon in Ordnung und das ist schon gut und das passt schon auch. Aber ich muss die Erwartungshaltung, die ich an diesen Mitarbeiter, an die Mitarbeiterin habe, ganz klar definieren. Und je genauer ich die definiert habe, umso besser ist es. Und da scheitert es bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern leider Gottes, dass sie das nicht haben.
Mhm. Also tatsächlich auch ganz genau überlegen, neben dem Ziel, wie soll es im Zweifel gemacht werden, beziehungsweise was sind so die Rahmenbedingungen?
Ja.
Innerhalb derer sich der Mitarbeiter bewegen kann.
Ja.
Und das gilt aber im Endeffekt für diejenigen, die ich neu einstelle, aber auch für die, die schon da sind dann. Und dort ist es dann auch wichtig.
Ja, genau.
Und was ist dann häufig das Ergebnis? Also warum kommen Unternehmer zu dir und fragen dich, wie geht's besser?
Ja, das Ergebnis, wenn sie es umsetzen, ist dann natürlich viel, viel besser, weil du natürlich ganz klar die Mitarbeiter findest, die sich dann damit identifizieren können. Da können jetzt auch noch die Unternehmensziele dazu. Also das sind schon Dinge, also wie viel Erfahrung soll der Mitarbeiter mitbringen? Welche Tools soll er schon beherrschen zum Beispiel? Das sind alles Dinge, über die muss ich mir vorher Gedanken machen. Und das ist halt dann das Wichtige. Und deswegen ist das ganz klar, erstens mal die Erwartungshaltung abzudecken und in zweiter Linie dann auch Workflows schon auf den Weg mitzugeben, den Mitarbeiter. Und das Ergebnis ist halt dann immer das Gleiche, dass sie einfach überrascht sind, wie viel besser. Ich meine, das ist jetzt natürlich, und das muss man schon auch sagen, es ist keine Garantie, dass ein Mitarbeiter dann gut ins Unternehmen passt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das der Fall sein wird, die ist signifikant höher. Und das macht den Auswahlprozess dann auch viel, viel leichter, auch anhand der Kriterien. Ja, wie viele Unternehmer, die ich kenne, entscheiden dann halt aus dem Bauch heraus. Ja. Ich höre dann immer so, ja, das ist ein netter Kerl gewesen. Ja. Oder der hat sich ganz gut verkauft. Ja, das sind alles so Sachen, ja, aber das ist eigentlich kein Entscheidungskriterium für eine Einstellung. Ob der jetzt ein netter Kerl ist, natürlich sollte er nett sein, ja, keine Frage. Aber das ist jetzt nicht das Haupteinstellungskriterium, sondern viel, viel mehr entspricht er meiner Erwartungshaltung und kann er mit meiner Erwartungshaltung leben und vielleicht auch ihn einzuladen, und das ist vielleicht schon auch der nächste Schritt, bring bitte gleich deine Erwartungshaltung mit ins Vorstellungsgespräch, damit wir schauen können, ob wir überhaupt einen Match haben. Ja, und das ist das Optimalste. Und wenn du da nach diesen Prinzipien vorgehst, dann hast du natürlich keine Garantie, aber schon eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du einen sehr, sehr guten Mitarbeiter ins Unternehmen holst.
Mhm. Und es hilft ja auch dem Mitarbeiter selbst, ne? Also wenn ich ihn in die Lage versetze, Aufgaben erfolgreich umzusetzen. Also steigert das seine Motivation, es führt zu einer höheren Identifikation ja. mit der Arbeit, mit dem Unternehmen und auch dieses Thema Sinn wird ja viel besser erfasst.
Ja, absolut.
Was ist denn das Gegenteil dann? Also wenn ich das nicht tue, wohin führt mich das als Unternehmer häufig, deine Erfahrung?
Ja, aber dann führt's dich dann löst du das Problem nicht, ja, oder du löst dein Ziel nicht, du kommst deinem Ziel nicht näher, weil das halt dann größtenteils halt falsch passiert, und dann kommen wir genau in dieses Thema, wo halt dann viele sagen, delegieren funktioniert nicht, ja, oder ich bin der Einzige, der das richtig macht, dann kommen so diese Glaubenssätze, ja, oder da muss ich dann selber immer noch mal drüber arbeiten, da brauche ich keinen Mitarbeiter, ja, dann sind genau diese Sätze, die dann kommen, also wenn ein Unternehmer solche Sätze sagt, dann ist es höchstwahrscheinlich auch der falsche Mitarbeiter, dann treffen sich da, ist das kein Match der Erwartungshaltungen. Aber wenn ich das vorher definiere, dann habe ich diese Glaubenssätze, die es da zum Thema Delegieren gibt, die habe ich dann gar nicht im Kopf, sondern dann habe ich einen Mitarbeiter, ja, den muss ich dann noch immer gut onboarden und gut einschulen in die ganzen Dinge. Ja, das wird auch noch Zeit kosten, aber schon bedeutend weniger, als wenn ich hier nach dem Zufallsprinzip halt am Arbeitsmarkt fische und dann mir einen Mitarbeiter rausholt, der halt lieb und nett ist, aber dann doch nicht meinen Erwartungen entspricht, die ich aber insgeheim, und das ist ja auch unfair dem Mitarbeiter gegenüber, die ich ja nur im Kopf irgendwo im Hinterstübel habe, aber die ich nie formuliert habe und vor allem nie dem Mitarbeiter ausformuliert habe. Das heißt, ich gebe denen auch gar nicht die Entscheidungskriterien, die er braucht, mit auf den Weg. Will ich diesen Job überhaupt oder will ich ihn nicht? Und im schlimmsten Fall habe ich dann einen Mitarbeiter da sitzen, der halt jetzt da sitzt, weil er da ist und weil er gleichzeitig vielleicht was anderes sucht, aber nicht motiviert ist, nicht an die Unternehmensziele glaubt und das alles nicht mitlebt. Mhm. Ja, ich brauche Mitarbeiter in Unternehmen, die das mitleben. Und wenn ich das habe, dann habe ich den großen Jackpot-Mitarbeiter. Und alles andere ist halt dann ein bisschen ein Schuss in den Ofen, leider Gottes. Ja.
Mhm. Dann habe ich mir vielleicht am Anfang nicht so die Gedanken gemacht, so wie du es gerade beschrieben hast. Mein Team ist schon da, meine Mitarbeiter. Ich bin, so wie du es gerade beschrieben hast, nicht so richtig zufrieden. Ich sage immer, ja, eigentlich kann ich es dann noch selber machen. Es sind häufig Fehler, die passieren, vielleicht auch immer die gleichen Fehler und irgendwie ist der Wurm drinne. So, jetzt ist ja der Austausch von Mitarbeitern keine so ganz einfache Sache momentan, gerade in Anbetracht des doch sehr engen Arbeitsmarktes. Und vielleicht schlummern dort eben doch Potenziale, die ich als Führungskraft, als Unternehmer eben nicht in der Lage bin zu wecken. Ja. So, von daher lohnt es ja vielleicht doch ein bisschen daran zu arbeiten. So, also nehmen wir an, ich möchte wie so einen kleinen Neustart im Prinzip so ja. und möchte jetzt besser delegieren. So, also will diese Glaubenssätze auch über Bord werfen. Ne? Also ich glaube, das ist erstmal wichtig, dass ich diese Bereitschaft habe zu sagen, okay, also aus deiner Sicht, woran liegt's denn meistens? Am Mitarbeiter oder an der Führungskraft, wenn so eine gewisse Frustration besteht?
Das ist natürlich immer im individuell sehr unterschiedlich, aber ich sage mal, in den meisten Fällen liegt es an der Führungskraft, definitiv. Ja, also das ist definitiv so und das siehst du auch daran, dass sich das Ergebnis, wenn du ein paar Stellschrauben veränderst, meistens auch sehr, sehr schnell ändert in der Ansicht. Ja. Und das ist halt, und ohne dass der Mitarbeiter jetzt noch irgendwas dazu tut, der muss natürlich auch seinen Teil dazu tun, klarerweise. Da gibt es ja dann auch Möglichkeiten, das herauszufinden, aber im Prinzip liegt es an der Führungskraft. Das heißt, die Führungskraft sollte sich immer selbst hinterfragen und sollte vor allem hinterfragen, wie delegiere ich? Und ich habe es, glaube ich, in einer der letzten Podcast-Folgen auch schon erwähnt, die beste Art und Weise zu delegieren ist, wie würde ich es einem Azubi erklären? Wie würde ich es jemandem erklären, der wirklich noch jung ist, noch weniger Lebenserfahrung hat, vielleicht sich mit den Dingen noch nicht so gut auskennt? Wie würde ich dem das erklären? Und wenn ich meine Prozesse so aufsetze und so schriftlich, audiomäßig oder videomäßig verarbeite und der sich das dann im Idealfall ohne mein eigenes Zutun ansehen kann und das wirklich einfach erklärt ist, ja, dann werde ich natürlich Erfolge haben im Delegieren und dann wird mir das auch sehr, sehr schnell, und das ist das Problem, was vielen fehlt. Den meisten fehlen halt diese Erfolgserlebnisse. Ja. Mhm. Immer wieder und immer wieder, du stellst mehr Mitarbeiter ein, aber dein Stundenpensum verringert sich nicht. Ganz im Gegenteil, es wird immer höher und höher mit jedem Mitarbeiter, den du einstellst. Das ist so die Situation, auf die ich sehr, sehr oft treffe. Und da frustrierst du dann natürlich auch klarerweise und sagst, na, wozu mache ich das Ganze dann eigentlich? Also da ist dann schon sehr viel Frust im Spiel und sehr, sehr, sehr wenig Motivation, nur noch da etwas zu verändern. Und dann, wenn der oder diejenige merkt, okay, ich kann Stellschrauben ändern und ich kann das anpassen, dann kommt die Motivation zurück und das ist etwas Wunderbares. Und das im Endeffekt, du hast es ja auch schon formuliert, das Ziel ist immer weniger Zeit, die ich im Unternehmen arbeite, das ist halt das große Ziel als Unternehmer. Mhm.
Also das ist eine gute Nachricht, es gibt diese Stellschrauben, um tatsächlich da was zu ändern, was zu verbessern und diesen kleinen Teufelskreis im Prinzip so ein bisschen zu verlassen. Dann lass uns über diese Stellschrauben sprechen.
Ja.
Wie delegiere ich Aufgaben richtig? Wie sollte ich vorgehen?
Ich würde mal noch einen Schritt vorher anfangen, vielleicht, und mal definieren, was will ich delegieren? Mehr darüber Gedanken zu machen. Und zwar nicht so, und das passiert halt bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern leider so nebenbei. Mhm. Ja, das und das und da brauchen wir wem und da brauche ich wem. Mhm. Das ist alles nicht verschriftlich in der Regel oder nur zu wenig. Und ich mache mir zu wenig Gedanken darüber. Das heißt, im Schritt Nummer eins würde ich sagen, was will ich überhaupt alles delegieren? Sind das jetzt nur Business-Dinge oder soll der vielleicht auch dann irgendwie in weiteren Bereichen für mich tätig werden und so, im Personal Assistant oder so, je nachdem, was du suchst, ist ja ganz unterschiedlich. Ja. Mhm. Also ein Personal Assistant kann ja dann auch im privaten Bereich Dinge erledigen. Also das muss ich einmal klipp und klar definieren, was soll der überhaupt, was will ich alles loswerden, was will ich alles delegieren. Ja. Da empfehle ich halt immer wieder, dass den To-Do-Listen und den Kalender durchzuforsten der letzten Tage und Wochen vielleicht oder Monate sogar, um mal zu schauen, was will ich überhaupt loswerden. Mhm. Und im Idealfall gleich daneben hinschreiben, wie viel Zeit erspare ich mal durch das eigentlich, weil das ist immer, und da sind wir nämlich beim Schritt Nummer zwei schon eigentlich. Ich muss dann schauen, und das, was dann entsteht, wenn ich den Mitarbeiter einstelle, dann werde ich ihm kurz, im Idealfall habe ich kurz einen Peak nach oben, dass ich kurz mehr Aufwand habe, weil das ja ein neuer Mitarbeiter ist. Das ist ganz normal und das ist auch nichts Tragisches. Mhm. Aber dieser Peak nach oben sollte sehr, sehr schnell dann wieder nach unten gehen und dann unter die Nulllinie durch und mir wieder in Zeit ersparen quasi. Mhm. Und da muss man halt dann aufpassen, dass ich dieses Vakuum auch dass ich dieses Vakuum, das dann entsteht, schnell fülle, weil sonst kommen andere Dinge, die ich übernehme. Also klar einmal überlegen, was will ich überhaupt delegieren, ist schon mal der erste wichtige Schritt. Ja. Und dann kommen wir natürlich zum weiteren Punkt, wo wir schon gesprochen haben, mir die Erwartungshaltung anschaut, die ich habe. Ja, also ich weiß jetzt, was will ich an diesen neuen Mitarbeiter alles delegieren, was sollen die in seine Aufgabenbereiche sein, und dann schreibe ich mir auf, was für Erwartungshaltung habe ich denn an den Mitarbeiter generell, aber auch in jeden einzelnen dieser Bereiche, die ich delegieren will, was genau ist meine Erwartungshaltung. Und dann habe ich mal mich sicherlich ein paar Stunden mit dem Thema beschäftigt und dann ist das nicht mehr alles so nebulös und dann kann ich das auch viel, viel klarer, pointierter formulieren.
Meinst du mit Erwartungshaltung, was das konkrete Ergebnis der Aufgabe dann sein soll oder auch wie die Aufgabe erledigt werden soll?
Beides.
Beides.
Ja, beides. Also was soll das Ergebnis sein? Wie soll die Aufgabe erledigt werden? Und wie passt du noch ins Unternehmen rein? Also was sind noch für Anforderungen zu erfüllen, dass du ein guter, ein wertvoller Mitarbeiter für mich als Unternehmer bist? Ja. Mhm. Das kann ja auch abseits von irgendwelchen Aufgaben und so weiter sein. Das ist dann geht dann eher in Richtung Teambuilding schon. Ja.
Mhm. Wie wichtig ist es zu erklären, warum diese Aufgabe so wichtig ist, aus deiner Sicht?
Das Warum ist schon, ja, das ist schon wichtig, weil gerade bei den jungen Mitarbeitern merke ich das, also bei jungen Menschen, auch bei älteren, na klar, aber die müssen einen Sinn erkennen, mhm. ja, einen Sinn in der Tätigkeit, die sie tun, und die müssen erkennen, was ist das Rad, das ich am Laufen halte, damit der ganze Apparat Unternehmen läuft, mhm. ja, weil wenn die das nicht erkennen, dann ist es im Speziellen bei jungen Mitarbeitern sehr, sehr schwer, die zu motivieren, also die müssen den Sinn in der Arbeit erkennen, und deswegen ist das Warum unheimlich wichtig, auch wenn es so kleinere, administrativere Tätigkeiten sind, immer so das große Ganze hervorkehren. Was würde nicht funktionieren, wenn diese Tätigkeit nicht ausgeführt wird im Unternehmen? Also das sind schon wichtige Punkte, das immer klar zu formulieren. Ich meine, wenn ich einen Projektmanager einstelle und der ein wahnsinnig cooles Projekt für ihn hat, dann werde ich da relativ wenig tun müssen, weil der wird intrinsisch motiviert sein. Mhm. Aber es gibt halt auch Aufgaben, wo ich extrinsisch motiviert sein muss. Und da das Warum nochmal genau herauszustreichen, ist extrem wertvoll und extrem wichtig, definitiv.
Mhm. Vielleicht nochmal kurz eine Rückfrage zu diesem Thema Erwartungshaltung. Also das Ziel, das Ergebnis und auch die Art und Weise der Aufgabenerledigung.
Ja.
Begebe ich mich da aber auch noch in so ein Spannungsfeld, also wie viel Freiheit gebe ich meinem Mitarbeiter versus wie eng ist das Korsett? Und da kann ich mir schon auch vorstellen, dass es da durchaus auch gewisse Widersprüche beziehungsweise, wenn mir alles immer so ganz genau vorgegeben wird, ich möchte aber auch mal selber was entscheiden, wie ich was mache, wie. Ja. Ist das ein Prozess vielleicht, in dem man da einsteigt?
Ja.
Und wie handelst du das oder wie würdest du es empfehlen zu handeln?
Also prinzipiell ist es ein Prozess, wie du richtig sagst. Das ist im Prinzip so, dass du mal ein sehr, sehr enges Korsett am Anfang vorgibst. Ja. Mhm. Das schafft ja, das ist nicht nur für den Mitarbeiter, ist das auch Sicherheit. Ja. Also es ist jetzt nicht nur Zwang, sondern auch Sicherheit. Mhm. Er hat ein klares Korsett. Und dieses Korsett kann ich dann immer weiter fassen, weil wenn er dieses Korsett mal durchgearbeitet hat und wenn er mal weiß, wie soll das erledigen, was soll er erledigen und vor allem, wie soll das Ergebnis dann am Ende des Tages aussehen, mhm. wenn er das mal weiß, kann er dann im Laufe der Zeit, kann ich ihm durchaus sagen, du kannst den Prozess durchaus verändern, ändern, solange unten dasselbe oder ein besseres Ergebnis rauskommt. Mhm. Und dann kann ich ihm die Freiheiten geben. Ja, aber ich bin schon der Meinung, dass er sich diese Freiheiten erst erarbeiten muss und erst einmal beweisen muss, dass er mit diesem engen Korsett schon dieselben Ergebnisse liefert. Ja, und wenn er das dann tut, dann kann ich dieses Korsett aufschnüren. Und dann habe ich aber auch Punkte, weißt du, dann kann ich auch im Feedback-Gespräch dann ganz klar sagen, okay, das ist, nachdem wir das Korsett aufgeschnürt haben, ist es besser geworden, ist es schlechter geworden. Also da kann man das dann schon machen. Ich würde jetzt nicht alles extremst auf die Sekunde vorgeben. Klar, also es gibt ja auch Aufgaben, die jetzt, wo das jetzt nicht so wichtig ist. Da muss ich mir als Unternehmer selbst Gedanken machen. Und sich da vielleicht als Unternehmer einen Sparring-Partner zu holen, zum Beispiel jemanden aus dem Team, der schon ähnliche Bereiche abdeckt, um mit dem gemeinsam das zu erstellen, ist natürlich auch sinnvoll, weil dann bekomme ich gleichzeitig die Mitarbeitersicht, zwar von einem Mitarbeiter, der schon im Unternehmen ist, mit, aber ich bekomme die Mitarbeitersicht nochmal mit und kann mir da nochmal Feedback holen. Also das ist auch definitiv ein Tipp, den ich nur geben kann.
Mhm. Thema Deadline. Das ist auch wichtig, oder?
Ja. Also. Ich sage ja immer, mein Lieblingsspruch bei Meetings ist ja immer, wer macht was bis wann.
Ja.
Ja, also Deadline ist unheimlich wichtig. Da muss ich halt schon schauen, dass ich halt am Anfang dem Mitarbeiter ein wenig mehr Zeit lasse, klarerweise, wenn er neu ist. Das ist notwendig. Mhm. Der muss ich auch einarbeiten. Und ich bin auch ein großer Fan davon, dass ich dem am Anfang nicht alle Aufgaben schon umhänge, die ich da habe, sondern der soll sich auch ein bisschen im Unternehmen einleben. Ja. Also wenn er jetzt nur an seinem Schreibtisch sitzt von 7 bis oder von 9 to 5 nur am Schreibtisch sitzt, es soll ja auch soziale Kommunikation und so weiter stattfinden. Also ich würde das dann langsam erhöhen, das würde ich ihm aber auch sagen, dass wir lockerer einsteigen und dass es dann schon mehr wird mit der Zeit. Und das Ziel ist es, dass er in dieser Zeit halt auch einfach mal einen Blick in andere Büros wirft, in andere Abteilungen wirft und dort ein bisschen onboardet. Genau, also das definitiv schon ein Thema, das wichtig ist. Ich glaube aber, da muss man halt sehr, sehr viel, auch da sind diese Feedback-Gespräche mit Mitarbeitern, die das Ding schon machen, sehr, sehr wichtig, um auch einschätzen. Oftmals können Unternehmer auch ganz, ganz schwer einschätzen, wie lange dauert was, vor allem, wenn sie es nicht selber machen. Mhm. Das ist auch schon eine Falle, in die darf man nicht reintreten und den Druck von Anfang an, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Halligalli hat oder Party da hat, machen soll, ja, sondern der Druck soll schon adäquat sein, aber nicht zu groß. Und das machen auch viele Unternehmer, dass sie gleich so einen Korb voll Arbeit haben und schütten die über den neuen Mitarbeiter drauf und erst mal schon von Beginn an, schon von Minute 1 unter Wasser. Ja. Ja, und das darf natürlich nicht passieren. Und das muss ich bei Deadlines halt auch bedenken, dass ich da halt am Anfang schauen muss, dass die halt ein bisschen mehr sind, aber auch das formuliere ich. Also ich schaue, das erste Monat hast du ein bisschen mehr Deadline, weil du dich einarbeiten musst, du wirst schneller mit deiner Arbeit, du wirst die Arbeit kennenlernen. Wir müssen dann schon schauen, dass wir die Deadline für jene Aufgaben dann zukünftig ein bisschen vorverlegen. Also das auch offen immer kommunizieren ist, glaube ich, unheimlich wichtig.
Mhm. Eben tatsächlich, ne? Erwartungshaltung, also zu sagen, okay, am Anfang, du bist neu, es wird alles ein bisschen länger dauern, aber nach der Einarbeitung eben auch zu sagen, okay, nach 6 Monaten, ne, Probezeit, ist so ein Punkt erreicht, da musst du dann im Prinzip ein gewisses Tempo erreicht haben.
Ja.
Aber ich glaube, der Hinweis tatsächlich ganz wichtig, nicht von Führungskraft oder Unternehmer die Messlatte im Prinzip erstmal auf den Mitarbeiter übertragen, weil nicht ohne Grund bin ich der Unternehmer, die Führungskraft. Ich habe schon unter Beweis gestellt, ich schaffe gewisse Aufgaben schnell, deshalb bin ich ja in der Position, wo ich bin. Und da aber nicht das Gleiche zu verlangen von einem Mitarbeiter, der in der Regel ja weniger Berufserfahrung hat, auch weniger bezahlt, ne, wird. Also insofern, da kann ich nicht...
Hoffentlich.
Naja, gut, ja, also wenn nicht, dann kann ich natürlich sehr hohe Anforderungen stellen, aber in der Regel ist es ja so. Ne? Und insofern muss ich da auch selber mit meinen Erwartungen
Definitiv.
Erstmal mit mir selber ein Stück weit ins Gericht gehen. Du hast vorhin dann auch schon dieses Thema Leitfäden, Checklisten, weil jetzt habe ich definiert, was soll getan werden, warum, bis wann. Aber jetzt tatsächlich dieser praktische Schritt der Übergabe einer Aufgabe. So, also klar, ich kann mich eine Stunde hinsetzen, das so aus dem Bauch heraus erklären, aufzeigen. Okay, alles klar. Ja, okay, gut. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Welche Tipps hast du für dieses wirklich praktische Übergeben einer konkreten Aufgabe, sodass es auch möglichst gut funktioniert? Und
also das ist ja die große Falle, in die viele Unternehmer nehmen. Ich stelle den mal hin und plaudere mal mit dem Mitarbeiter 2-3 Stunden, erkläre ihm genau, was er zu tun und zu machen hat. Der Mitarbeiter ist im höchsten Maße überfordert, das irgendwie aufzuschreiben, weil er bis jetzt nur vielleicht rudimentär Ahnung von diesem Thema hat. So, und die Falle ist zweifach. Erstens mal, der Mitarbeiter wird nicht die Ahnung haben am Ende des Gesprächs und die Details des Gesprächs sich erinnern können, die er eigentlich sollte. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, der Unternehmer wird dieses Gespräch mit jedem neuen Mitarbeiter, weil wenn dieser Mitarbeiter vielleicht mal sagt, mich freut's nicht mehr, ich gehe dann wieder mit jedem neuen Mitarbeiter dieses 3-Stunden-Gespräch wieder führen. Das heißt, hier ist eindeutig ein Systemfehler und ich muss das wirklich systematisieren. Das heißt, ich muss wirklich, wie du richtig gesagt hast, ich muss Checklisten schreiben, ich kann auch Videotutorials aufnehmen, ich kann auch mit Audio arbeiten. Die Frage, die ich mir stellen muss, ist halt immer nicht, was ist jetzt gerade das angenehmste für mich, das angenehmste Medium, sondern was ist das optimalste Medium für meinen Mitarbeiter? Ja, weil das ist auch für mich als Unternehmer ja der größte Leverage, weil mich mein Mitarbeiter möglichst wenig Zeit kostet. Und da sich zu hinterfragen, was ist das und in welcher Form mache ich das, und das ist der Hintergedanke, das Ergebnis zu bekommen, das ich am Ende wünsche. Also welche Schritte muss der abhandeln, was muss er tun, was muss er beachten, in welche Fallen darf er nicht stolpern. Ja, und klar, das kostet mich als Unternehmer wieder am Anfang ein wenig Zeit, aber das ist auch dieser Leverage-Effekt, ja, das kostet mich einmal Zeit und die weitere Wartung dieses Wikis, ich nenne das ja gerne Wiki, dieses Wikis obliegt ja dann eh dem Mitarbeiter. Das heißt, der kann das dann ausbauen, umbauen, das sind wir wieder dann bei der Korsetterweiterung, von der wir vorher gesprochen haben. Mhm. Das kann er ja dann tun. Aber am Anfang gebe ich ihm das alles mit. Ja, und wenn ich das einmal erstellt habe, und das bringt auch Klarheit oftmals bei den, also ich merke, dass wenn ich mit Unternehmern arbeite, das bringt oft auch Klarheit in die eigenen Arbeitsschritte, dass man eigentlich sagt, und das kommt sehr, sehr häufig vor, da lachen jetzt wahrscheinlich viele, aber es kommt sehr, sehr häufig vor, dass der Unternehmer sagt, eigentlich habe ich das jetzt 5 Jahre lang gemacht und 5 Jahre war das ziemlich dämlich, weil ich hätte 1-2 Abkürzungen einbauen können. Es kommt wahnsinnig oft vor, weil du einmal die eigenen Workflows verschriftlichst sozusagen, ja, und da auch dann oft sehr, sehr schnell Fehler erkennst in dieser Verschriftlichung. Und deswegen kann ich das nur empfehlen, das zu verschriftlichen oder in irgendein anderes Medium zu bringen, das halt für den Mitarbeiter optimal ist. Und dort das dem Mitarbeiter auf den Weg zu geben. Und das ist, wie gesagt, natürlich, warum sträubt man sich, weil es halt zusätzliche Arbeit ist, aber man kann sich mit dem Gedanken trösten, das ist einmalige zusätzliche Arbeit, die man dann im Laufe der Firmengeschichte sehr, sehr viel Zeit sparen wird. Genau.
Hast du da einen Tipp, weil ich hadere selbst damit, dieses Thema sich mal hinzusetzen und gewisse Dinge runterzuschreiben, zu dokumentieren. Wobei du hast ja gesagt, man kann auch Videotutorials machen. Das ist ein bisschen moderner als dieses angestaubte Image von Checklisten. Ja. Ich weiß, es ist wichtig. Ich weiß, es ist auch gut. Und trotzdem komme ich nicht dazu. Hast du 1-2 Tipps, wie ich diese Hürde überspringen kann? Was kann ich tun, damit ich final dazu komme?
Ja, es ist halt eine Hirnsache, ja, also eine Kopfsache, definitiv. Und du musst da mal, ich schlag dann, also es gibt 2 Möglichkeiten, wie du es tun kannst. Möglichkeit Nummer 1 ist, dass du dich wirklich aus dem, ein paar Tage, 2-3 Tage, je nachdem wie viel Aufwand, das ist schwer einzuschätzen für mich von außen immer, dass du dich wirklich 2-3 Tage an eine andere Örtlichkeit begibst und das dort dann machst. Ja, also vielleicht von mir aus flieg in eine andere Stadt, buch dir für 3 Tage ein Coworking und versuch möglichst abgeschottet das nochmal nachzuvollziehen und mit der nötigen Ruhe, mit der nötigen Zeit das zu machen. Das ist die beste Variante, die man machen kann. Mhm. Variante 2 ist, dass du sagst, die nächsten 2 Wochen werden für mich der Horror und ich plane für jede Aufgabe, die normalerweise 1 Stunde dauert, plane ich 2 Stunden an, weil ich eben genau das nebenbei, neben einer Aufgabe wirklich sinnvoll dokumentieren will. Mhm. Das ist auch eine Möglichkeit, ist die schlechtere Möglichkeit, aber ist die zweitbeste Möglichkeit auf jeden Fall. Und ansonsten, alles andere passiert dann eigentlich so nebenbei und irgendwie und ist schon wieder, also ich muss schon immer im Mindset haben, das Ding, was ich da produziere, egal in welcher Form, das muss wirklich Qualität haben und das muss wirklich gut sein. Und das muss auch belastbar sein und muss auch dem Mitarbeiter wirklich helfen. Und wenn ich das im Mindset habe, dann werde ich mir ein bisschen Zeit nebenbei nehmen müssen. Vielleicht sind es auch 2 Wochenenden, die ich mal nehmen muss. Mhm. Und immer wohlgemerkt im Hinterkopf zu haben, ja, es ist anstrengend, ja, es ist mühsam, ja, ich mache es nicht gerne, aber es wird mir in Zukunft viel, viel Zeit sparen. Also wenn man sich so immer, wenn man immer so ein bisschen visualisiert, dann, wenn ich das abgegeben habe und wenn ich das dem Mitarbeiter gut gegeben habe, dann habe ich in 2 Monaten mit dieser Aufgabe spätestens nichts mehr am Hut, außer sie zu kontrollieren, dann ist das schon auch Motivation, denke ich.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Okay, vielen Dank. Jetzt habe ich es gut, sagen wir mal, verschriftlicht oder auf Video, also so, dass ich es schön übergeben kann. Wie viel Anleitung ist dann noch nötig, beziehungsweise wie kann ich dann sicherstellen, er hat es auch verstanden, ja, und er ist auch in der Lage, es umzusetzen? Weil das ist ja auch noch sind so die 2 Folgeschritte im Prinzip.
Also das ist natürlich jetzt, das ist sehr, sehr schwer, da irgendwas Tipps zu geben anhand von wie oft soll das sein und wie. Das ist halt sehr aufgabenbedingt. Was ich halt empfehlen kann, ist, sich das nachher als Unternehmer nochmal anzusehen, dieses Ding, was ich da, oder diese Dinge, diese Checklisten, was auch immer ich da produziert habe, und dann zu überlegen, so, ich nenne das gerne Cross-Check. Ja. Also in welchen Intervallen machen solche Cross-Checks Sinn? Ja, es kann durchaus sein, dass ich mich mit einem neuen Mitarbeiter sage, du pass auf, wir treffen uns jeden Tag um 10.15 Uhr auf einen Kaffee. Du erzählst mir, was du gemacht hast. Wir schauen uns das gemeinsam an. Du kannst mir in dieser Zeit auch Fragen stellen. Ich glaube, auch das ist wichtig. So, es ist diese Politik der offenen Bürotüre, dass du halt auch, und auch das auch wirklich versuchst zu irgendwie zu kanalisieren. Ja, schau, du kannst um 10.15 Uhr haben wir unseren Termin, da trinken wir einen Kaffee gemeinsam. Du erzählst mir, wenn du Fragen hast, und die sind nicht wahnsinnig dringend und behindern dich jetzt nicht im Vorankommen der Aufgaben, dann schreib dir diese Fragen alle auf und stell mir die um 10.15 Uhr, nehmen wir uns eine halbe Stunde jeden Tag Zeit oder jeden zweiten Tag oder einmal in der Woche. Also das ist dann wirklich schwer zu sagen, in welchen Intervallen das stattfinden soll. Aber gerade am Anfang auch diese Cross-Checks wirklich sehr, sehr kurz, in kurzen Intervallen zu machen, macht definitiv Sinn. Und da kann ich dann auch sagen, okay, irgendwann, jetzt haben wir 2 Wochen das täglich gemacht, du bist auf einem super Niveau, dann merkt man auch, und das ist ein gutes Indiz, ist auch, wenn die Fragen, die der Mitarbeiter stellt, eigentlich, wenn kaum noch Fragen kommen, dann, oder wenige Fragen kommen, dann kann ich das Intervall erhöhen. Mhm. Und dann sage ich 2-mal wöchentlich und dann sage ich vielleicht nur noch einmal wöchentlich und dann haben wir es eh irgendwie auf einem normalen, schon fixen Niveau irgendwann und dann passt das. Ja, also so auf ein bisschen den Weg auch zu skizzieren, vielleicht schon überlegen, wenn ich das erstelle, den Weg zu skizzieren. Schon fix ist das Ende, an dem man ankommen soll. Wo starten wir? Also in welchen Intervallen starten wir und wie könnten die Intervalle zukünftig ausschauen? Kann man sich schon im Vorfeld überlegen und ein bisschen skizzieren. Auch das zählt zur Erwartungshaltung. Und ich sage schon, am Anfang kontrolliere, unter Anführungszeichen, kontrolliere ich dich ein bisschen enger oder hast du die Möglichkeit, engeren Austausch, und je länger es dauert, umso weniger Austausch sollten wir haben, weil dann solltest du ja irgendwann die Vollverantwortung übernehmen dafür.
Genau, ne? Also kontinuierlich eigenständiger zu sein und am Anfang einfach die Checks, die vielleicht Erreichung von gewissen Meilensteinen, ne, einfach auch zu besprechen, um sicherzugehen, okay, genau, er oder sie ist auf dem richtigen Weg, um die Aufgabe entsprechend der Vorgabe und auch Zielerreichung zu erledigen. Okay. Jetzt
ganz genau.
Sind das viele Tipps zum Thema, wie bereite ich das Ganze vor, wie übergebe ich das und wie begleite ich dann auch? Was sind dann so typische Fehler, die auf diesem Weg passieren? Beziehungsweise was sollten Unternehmer dann nicht tun, um diesen Prozess irgendwie auszuhebeln, der ja jetzt eigentlich so schön geplant und gedacht war? Was kann dann schiefgehen?
Zunächst einmal nicht von Fehlern frustrieren lassen. Ja, Fehler passieren. Wo Menschen arbeiten, passieren einfach Fehler. Und die werde ich auch mit dem engsten Korsett wahrscheinlich und mit täglichen Schufixes wahrscheinlich werde ich die nicht verhindern können. Mhm. Das heißt, auch sich eingestehen, und da lade ich die Unternehmerinnen und Unternehmer immer ein, überleg mal zurück, wie du begonnen hast. Hast du das fehlerfrei gemacht? Gleich am Anfang? Wahrscheinlich nicht. Ja. Mhm. Also Fehler passieren. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass bei diesen Fehlern nicht erstens mal, dass sie nicht gar nicht angesprochen werden. Das passiert manchmal. Mhm. Ja, sondern dass man sich ärgert und sagt, aber ich spreche es mit dem Mitarbeiter nicht an, das funktioniert manchmal. Und dass man das auch in der Erwartungshaltung klar definiert und sagt, okay, schau, dieser Fehler, der hätte eigentlich nicht passieren dürfen, schau bitte, dass sowas nicht mehr vorkommt. Also die in die direkte Kommunikation gehen, ist da das Allerwichtigste. Also Fehler ist einmal ein wichtiger Punkt. Dann wäre ich auch wahrscheinlich drauf, also dieser Fehler muss übrigens nicht nur beim Mitarbeiter liegen, sondern kann ja auch in meiner Liste liegen. Mhm. Also das immer, bevor ich jetzt da hinschieße zu dem Mitarbeiter und sage, ja, auch immer schauen, könnte es nicht an mir auch gelegen haben, ist sicherlich eine sehr, sehr gute Idee. Ja. Genau, also das ist eigentlich ein Haupthindernisgrund, was passieren kann. Ansonsten, ja, ist natürlich wird es auch zu, wie soll ich sagen, selbst wenn ich die Erwartungshaltung top definiere, wird es immer wieder Differenzen geben, dass jemand was anderes versteht. Und ich glaube, es ist halt eine gegenseitige Kennenlernphase. Und auch das darf man jetzt nicht zu gravierend nehmen, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe die Erwartungshaltung gehabt, dass das und das passiert und die ist dann nicht eingetreten. Ja, das ist ein Prozess. Und das Problem ist, dass viele Unternehmer diesen Prozess halt unheimlich beschleunigen wollen. Ja, und das geht halt nicht. Das funktioniert halt nicht. Ja, es wird, wo gehobelt wird, fallen Späne, und die Späne, die fallen, werden hoffentlich immer weniger. Aber erwarte jetzt nicht, dass du nach 2 Wochen den perfekten Mitarbeiter da sitzen hast. Das ist halt vom Mindset her noch für mich so eine wichtige Sache. Und ansonsten Ja, ansonsten sind es eher individuelle Geschichten, die dann passieren, auf die ich dann halt als Mitarbeiter ohnehin eingehen muss. Also wie du hast es vorher schon angesprochen, auch die Stärken eines Mitarbeiters dann wirklich zu erkennen, ja, und auch zu schauen, hat der vielleicht noch zusätzliche Stärken oder sind die Ressourcen wirklich jetzt so gut verteilt? Auch das lade ich die Unternehmerinnen und Unternehmer immer ein zu überlegen, sind die Ressourcen jetzt so gut verteilt, dass jeder wirklich an seinen Stärken hat oder dass ich von den Stärken des Mitarbeiters besser gesagt am meisten profitiere. Mhm. Ja, auch das kann ich mir noch überlegen, weil auch das werde ich erst sehen, wenn ich einen Mitarbeiter wirklich dann 1:1 bei der Arbeit sehe und kennenlerne. Und auch dann kann ich noch immer verschieben, irgendwelche Zuteilungen, wer macht was und so. Also das sind so Dinge, die passieren. Ansonsten ist alles, was dann kommt, eigentlich sehr, sehr individuell. Ja, das ist schwer unter einen Hut zu bekommen.
Hm. Ich glaube, wichtig der Hinweis, Fehler auch auszuhalten. Also auch, ne, ich habe mich bewusst dafür entschieden, ich habe jetzt einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, ich übergebe die Aufgabe und ich muss auch am Anfang damit leben können, dass mal ein Fehler passiert. Ich nicht sofort einzugreifen, zu korrigieren, sondern ja, genau, im Zweifel auch die Chance zu geben, korrigiere das selber. Mhm. Wenn es natürlich gravierende Folgen für das Unternehmen hätte, dann greife ich ein, aber dann hätte ich mir vielleicht auch überlegen sollen, diese Aufgabe vielleicht erst später zu übergeben und nicht ja, gleich so super kritische Dinge da rein zu tun. Und vielleicht noch ein Punkt, der mir gerade beim Nachdenken gekommen ist, auch die Verpflichtung, die ich habe, ne, dieses Thema, ich habe ja am Anfang gesagt, wir haben regelmäßige Check-ins, du kannst regelmäßig zu mir kommen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das bei dem einen oder anderen dann, okay, die erste Woche bin ich da selber noch diszipliniert als Unternehmer, in Woche 2, oh, jetzt habe ich aber so viele andere Dinge zu tun, okay, können wir später drüber sprechen, können wir morgen drüber sprechen und dann haben wir die ganze Woche nicht gesprochen. Ja. Also auch darauf zu achten, dass ich mein Commitment halt auch einhalte. Ja, damit dieser Prozess funktionieren kann.
Absolut, absolut. Ich muss halt führen und führen tut man am Modell und da muss ich natürlich auch dieses Modell dem Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Ich empfehle das generell für alle Mitarbeiter, aber vielleicht einen extra Zeitslot für neue Mitarbeiter, sich wirklich zu reservieren und vorzureservieren die nächsten Wochen schon und zu sagen, das ist einfach so wichtig für mich und es ist eigentlich auch oberste Priorität. Ja, man ist ja gar nicht gelogen. Also ja, klar, wenn irgendwo im Unternehmen, wo anderen, wenn es lichterloh brennt, okay, dann kann ich mal sagen, heute nicht. Ja, aber ansonsten ist das eigentlich oberste Priorität, diesen Termin mit dem neuen Mitarbeiter einzuhalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und du hast es vorher noch angesprochen, das will ich vielleicht noch ergänzen, weil gerade so, wenn ich das nur so irgendwie so nebenbei dem Mitarbeiter erklärt habe, dann kann ich mit Fehlern noch eher rechnen oder eher leben, sagen wir so. Mhm. Aber gerade wenn ich so viel Zeit, und das ist so ein Fall, in die viele Unternehmer drängen, jetzt habe ich so viel Zeit in die Vorbereitung, jetzt habe ich die Workflows definiert, jetzt habe ich dann alles gemacht und jetzt macht der Depp trotzdem noch Fehler. Ja? Also das, mit dieser Erwartungshaltung darf ich einfach nicht reingehen, sondern Fehler werden trotzdem passieren. Ja. Hoffentlich weniger natürlich und hoffentlich nicht so schlimme, aber sie werden trotzdem passieren und nicht die Erwartungshaltung haben, wenn ich jetzt optimal alles vorbereitet habe, dass dann in der Praxis alles auch optimal laufen wird, das wird es nicht.
Ja, jetzt hast du den Punkt gerade angesprochen, Führung. Führung ist ja nicht nur, ich delegiere Aufgaben, dann würde es ja nur delegieren heißen. Was komplettiert im Prinzip dann aus deiner Sicht noch das Thema Mitarbeiterführung? Also wie führe ich meine Mitarbeiter gut? Neben diesem Thema, ich bin schon in der Lage, Aufgaben gut rüberzugeben und sie da peu à peu zu befähigen, diese Aufgaben zu erledigen und auch Erfolge zu feiern.
Ja, also definitiv. Also ich habe es schon angesprochen, also wenn ich führen am Modell, also wenn ich selber meine Termine dann dauernd absage und dauernd verschiebe, das ist natürlich kein gutes Role Model für einen Mitarbeiter, ganz klar. Für mich sind zwei Punkte ganz, ganz dezidiert wichtig. Auch die muss ein Unternehmer ausarbeiten. Erstens mal, was sind die konkreten Unternehmensziele? Ja, da muss ich jetzt nicht alle meine Unternehmensziele unter den Mitarbeitern ausschütten, aber die, für die Mitarbeiter relevant sind, die sollte ich mal definieren und die sollten auch bekannt sein. Und dann haben wir eh schon vorher besprochen, was ist das Rädchen, das derjenige oder ein Mitarbeiter macht, um diese gesamten Unternehmensziele zu erreichen? Und der zweite, fast wichtigere Punkt beim Thema Führung ist, was sind meine Werte als Unternehmer? Was sind die Werte, die wir im Unternehmen leben wollen? Ja, das muss jetzt nicht exakt gleich sein, sollte aber nicht konträr zueinander sein, natürlich. Mhm. Was sind die Werte, die wir leben wollen? Und was erwarte ich von meinen Mitarbeitern für Werte? Und sich das zu überlegen mal und da mal einfach mal eine Liste von, das müssen jetzt auch nicht um Gottes Willen, sollen auch gar nicht hunderte Werte sein, die da draufstehen, sondern das sollen 5 bis 10 Werte sein, zu sagen, zum Beispiel, für mich ist wichtig, für mich ist halt, ich meine, gut, das ist mein Thema, Zeit- und Selbstmanagement, aber für mich ist Pünktlichkeit extrem wichtig. Mhm. Ja, das ist für mich ein Wert, ja, auch wenn viele darüber schmunzeln vielleicht, aber ich mag es einfach nicht, wenn ich auf irgendjemanden warten muss und schon gar nicht auf einen Mitarbeiter. Mhm. Ja, und beim Kunden mag ich es auch nicht, aber beim Kunden bist du immer halt ein bisschen die Hände gebunden. Klarerweise, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich mag es nicht. Und wenn ich das klar formuliere, dann sind wir halt wieder auch, wir landen dann immer wieder so beim Thema Erwartungshaltung. Ja. Wenn ich das klar formuliere, dann weiß der Mitarbeiter, was wird er sich zumindest bemühen. bemühen. Und so die Werte auch und ich würde auch jeden Unternehmer empfehlen, so eine Werteübung durchgehen zu lassen, jeden Mitarbeiter auch. Ja, und einfach zu sehen, was hat der für Werte. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Glaube ich, im Prozess der Einstellung kann man das schon machen durchaus. Oder in der Probezeit zumindest, um auch zu sehen, okay, weil der soll sich ja nicht nur an die Unternehmenswerte halten und an meine Werte, sondern ich sollte mich ja optimalerweise auch an die Werte des Mitarbeiters, und auch das muss ich natürlich alles vereinbaren lassen, gar. Mhm. Aber wenn sich's vereinbaren lässt, dann versuche ich, wenn jetzt ich normalerweise als Vorgesetzter unpünktliche bin und mein Mitarbeiter, den ist pünktlich, aber ein unheimlich wichtiger Wert, dann versuche ich gerade bei diesem einen Mitarbeiter stets pünktlich zu sein. Ja. Also das sind so Dinge, das ist Führen für mich. Das ist Führen. Führen hat viel mit Werten zu tun und mit Role Model. Also einfach, ja, dass ich einfach das, was ich sage und was ich von meinen Mitarbeitern verlange, einfach auch selbst umsetze. Das ist für mich ein extrem, extrem wichtiger Punkt. Und wenn ich das tue, dann brauche ich gar nicht viele weitere Dinge tun, dann wird das in der Regel läuft dann alles weitere von allein.
Du hast gerade gesagt, eine Werteübung mit dem Mitarbeiter vorzunehmen. Kannst du kurz beschreiben, wie diese Werteübung aussieht?
Ja, also ich habe da zusammengestellt, das sind 500 Werte oder 500, einfach 500, nennen wir es lieber Vokabeln, weil jeder versteht unter anderem als Werte, 500 Vokabeln, die da draufstehen. Und die Übung funktioniert so, dass du diese Werte liest sich der Mitarbeiter durch. Du könntest das theoretisch auch unterteilen, also das würde ich dem Mitarbeiter und auch dem Unternehmen empfehlen, in welche Werte habe ich im Privatleben oder welche Rollen habe ich einfach als Mensch, ja, generell Vater, Sohn, Mitarbeiter, Trainer, was auch immer, ja, und kann das ja für alle machen. Aber für mich ist gerade die Rolle als Mitarbeiter halt spannend. Was sind für mich als Mitarbeiter für Werte wichtig? Das heißt, er liest sich diese Werte durch, mit einem Textmarker markiert das mal alle, die für ihn jetzt wichtig erscheinen auf dieser Liste, und dann versucht er sie halt im zweiten Schritt einzugrenzen. Das heißt, im zweiten Schritt versuche ich weil wenn ich dann 20, 30 Werte dieser 500 markiert habe, versuche ich dann halt maximal 5 bis 7 herauszufiltern und dann im letzten Schritt diese 5 bis 7 dann auch noch in eine Reihenfolge zu bringen. Also das ist mal der wichtigste Wert, der zweite, dritte, vierte, fünfte wichtigste. Und dann habe ich das sehr, sehr schnell beisammen. Das muss ich dann nur ab und zu kontrollieren. In der Regel ändert sich da nicht viel. Und das sollte halt im Idealfall ein Match sein, also die Werte des Mitarbeiters mit den Unternehmenswerten, mit mir als Führungskraft. Mhm. Wenn sich das alles matcht und nichts gegeneinander jetzt spricht, dann ist das halt optimal.
Genau. Okay, aber wichtig, es gelten nicht nur die Werte des Unternehmens als Maßstab, sondern wenn ich gut führen möchte, beachte ich auch die Werte des Mitarbeiters, sofern sie sich nicht, also ne,
ja, klar.
Wenn jetzt im Prinzip Pünktlichkeit, Unpünktlichkeit, dann gibt es da irgendwie einen Konflikt.
So ein Beispiel vielleicht, einer meiner Mitarbeiter, dem ist Sicherheit sehr, sehr wichtig. Und Sicherheit auch in dem, was er tut, also ist ein bisschen ein unsicherer Typ eher, oder hinterfragt sehr, sehr viel. Und da regelmäßig mit ihm drüber zu schauen, ist einfach meine Aufgabe, das auch immer wieder zu sagen, hey, schau mal drüber, passt alles, oder da mal gut hinzugehen und fragen, und ist alles klar, das reicht dann oft schon vollkommen aus, ja. Und das sind so Dinge, an die, wenn ich die Werte meiner Mitarbeiter kenne, und das empfehle ich jedem Unternehmer, die zu kennen, dann ist das natürlich optimal, genau.
Dann kommen wir noch zu einem letzten Punkt, der jetzt auch schon ein paar Mal gefallen ist in diesem ganzen Thema, delegieren, auch führen, Feedback. Und Feedback geben, richtig Feedback geben vor allen Dingen. Welche Tipps hast du da für Unternehmer? Wie gebe ich gut Feedback?
Also erstens mal, wenn wir den Prozess, den wir bis jetzt hier besprochen haben, schon haben, dann haben wir es ja sehr, sehr leicht mit Feedback, ja, weil wir haben Erwartungshaltungen. Und wir haben diese Erwartungshaltungen nicht nur nebulös irgendwo, wir haben die klar definiert und niedergeschrieben. Ja, die stehen irgendwo. Und da tue ich mir dann halt sehr leicht, und das erleichtert es mir als Unternehmer ungemein, dass ich einfach sage, okay, ich nehme jetzt die Erwartungshaltung her, die ich dann dem Mitarbeiter habe, schaue mir das durch, schaue, wo passt es, wo passt es nicht, und kann dir dann auch sehr, sehr gut Feedback geben dazu. Ja. Natürlich auch zu den Ergebnissen dann klarerweise, das ist der zweite Schritt, ich würde zuerst die Erwartungshaltung, dann zu den Ergebnissen und zu generellen Dingen. Aber dadurch, dass ich das jetzt schon sehr, sehr klar definiert habe, tue ich mir sehr, sehr leicht, mir da auch eine Meinung zu bilden. Ja. Und es ist auch oft so, das habe ich auch schon oft in Unternehmen erlebt, dass halt dann das Feedback ist dann halt immer wie die Tagesverfassung des Unternehmers ist. Ja. So schaut dann auch oft das Feedback aus. Ja, ja, ist so, der ist gerade ein großer Kunde abgesprungen, und der nächste, das nächste, dann steht das Mitarbeitergespräch an. Das ist halt dann oft bitter, ja. Klar, muss man dann trennen, auch ist logisch, aber gerade wenn ich mir das, dann habe ich auch so einen Leitfaden schon, anhand der Erwartungshaltung habe ich einen Leitfaden. Und zum Feedback ist für mich halt immer die schönste Form des Feedbackgebens, das nennt sich Sandwich-Feedback. Das heißt, ich gebe zuerst mal positives Feedback, dann gehe ich auf die negativeren Dinge ein und zum Schluss muss ich noch schauen, dass ich dem Mitarbeiter noch eine Würdigung ausspreche. Ja? Also auch mit was positivem Ende. Und das ist so für mich die optimale Form, Feedback zu geben, weil der Mitarbeiter fühlt sich wertgeschätzt. Das ist jetzt oft, wenn wir Feedback geben, sind wir oft so oder es gibt viele Unternehmen und Unternehmer, die halt dann eher Feedback sagen, was funktioniert nicht. Ja? Mhm. Und dieses Sandwich-Feedback fokussiert dich auch sehr, dass du dir überlegen musst, was funktioniert super und was gefällt mir besonders gut. Ja? Und auch das Feedback zu geben. Also was gefällt mir besonders gut, dann was gefällt mir gar nicht oder was gefällt mir am wenigsten und was ist so noch eine allgemeine Würdigung. Ja? Und dann muss man halt aufpassen und das ist halt so, das durfte ich als Fußballtrainer früher lernen, du darfst halt den Menschen nicht allzu viel mit auf den Weg geben. Ja? Weil wenn du denen jetzt 30 Punkte mit an den Kopf schmeißt, was nicht funktioniert, dann wird der sich, die Millersche Zahl ist 7, ja? Also wir merken uns 7 Dinge in der Regel, viel mehr merken wir uns nicht. Also ich würde sogar auf 3 bis 5, also die 3 Punkte, die mir am wichtigsten sind, die probiere ich in dieses negative Feedback-Packung da reinzubringen und aber auch gleichzeitig nicht nur dieses negative Feedback geben, sondern auch sagen, überleg dir selbst Möglichkeiten, wie wir das ändern können oder ihm vielleicht schon auch ein paar Ideen mit auf den Weg zu geben, würde ich aber im ersten Gespräch gar nicht machen, sondern würde einfach sagen, schau, das ist mein Feedback, das muss besser funktionieren, mit diesen Ergebnissen bin ich nicht einverstanden. Okay. Da gab es eine Erwartungshaltung, die ist klar definiert, die finde ich, hast du nicht erfüllt, aus diesen und diesen Gründen. Ja, auch immer begründen ist wichtig natürlich und Beispiele nennen. Und wenn ich das dann mache und dann sage ich aber, überleg dir, wie können wir schauen, dass wir bis zum nächsten Mitarbeitergespräch diese 3 Dinge wegbekommen. Was kannst du tun? Was brauchst du auch von mir vielleicht, das zu tun? Ja? Und wenn ich dann mit einer allgemeinen Würdigung aufhöre, ist das perfekt und dann habe ich die Top 3 habe ich dann weg und fürs nächste Mitarbeitergespräch 1, 2, 3, 4 Monate später, je nachdem in welchem Intervall ich die mache, nehme ich mir dann die nächsten 3 zur Hand. Ja. Mhm. Und das ist einfach die beste Variante. Auch das immer zu sehen, das ist auch so eine Falle, in die viele Unternehmerinnen und Unternehmer treten, das ist halt versuchen so, jetzt gebe ich dem Feedback und dann muss aber rennen wie geschmiert. Ja, auch das wissen wir alle, wird nicht passieren. Mhm. Und deswegen sich das Ganze auch als Prozess zu sehen, ja, diesen Mitarbeiter wirklich in auch gute Führungskraft fördert seine Mitarbeiter, schult seine Mitarbeiter und das wird auch nicht von heute auf morgen wozu bin. Also dass sich da vielleicht auch bei jedem Mitarbeiter so ein bisschen langfristiger Ziele zu setzen, zu sagen, wo sollte er in 2 Jahren stehen und was gebe ich ihm jetzt am besten für 3 Punkte mit auf den Weg, dass das Leverage am meisten ist. Auch da sich Gedanken zu machen, ist extrem wertvoll.
Vielleicht nochmal ganz konkret, weil ich glaube, es ist einfach für die meisten Führungskräfte und Unternehmer, das positive Feedback zu geben. Hey, super, das klappt ja toll. Mhm. Wie transportiere ich diese 3 bis 5 Punkte, die du gerade genannt hast, die aber eben nicht so toll laufen, so dass sie halt nicht, okay, hier ist jetzt einfach hingeknallt. Also das ist ja schon recht deutlich formuliert. Das klappt nicht. Das ist nicht das Ergebnis, was ich mir vorgestellt habe. Wenn ich mich jetzt aber auf die andere Seite des Tisches versetze, dann oh. So, also da, dass ich gedanklich da nicht aussteige und frustriert bin. Wenn ich's, also dieses Dilemma zwischen, ich muss es deutlich formulieren, aber wahrscheinlich gleichzeitig trotzdem motivierend genug, dass er mir da nicht verloren geht in der Gesprächssituation. Wie würdest du wirklich formulieren?
Also prinzipiell so sachlich wie möglich. Also die Emotionen auf jeden Fall rausnehmen. Also ich will mich auf das Gespräch vorbereiten und die Emotionen müssen draußen sein. Ich darf keine Emotionen übermitteln in diesem Gespräch. Ja, oder zumindest Emotionen, Körperhaltung und so. Also ich will auch auf die Körpersprache extrem achten. Ich glaube, dass die fast wichtiger ist, wie die Worte, die ich sage. Mhm. Wenn die nicht allzu, also wenn die sehr beleidigend sind, dann natürlich schon. Aber die Körpersprache, wie sieht sich offen da? Ja, und vor allem auch dann wirklich, ich würde es einfach trotzdem so sagen, freie Schnauze sagen. Mhm. Ja, also die Emotionen rausnehmen und auch so die Appellebene. Also es gibt ja die Sachebene, Emotionsebene, Appellebene. Ja, da würde ich die Appelle und die Emotionen versuchen rauszunehmen, vielleicht auch das Gespräch gedanklich vorher durchgehen und wirklich nur die sachlichen Teile raussuchen. Aber ansonsten würde ich es relativ freie Schnauze reden, weil du bist ja auch als Chef irgendwie der Mitarbeiter hat mit dir zu tun und der weiß genau, wie du bist und wie du tickst auch. Und wenn du dich da zu sehr verstellst, kommt es auch nicht gut an. Ja. Mhm. Also so authentisch wie möglich das rüberzubringen und dass der Mitarbeiter dann wieder motiviert aus dem Gespräch geht, dafür ist ja dann der letzte Teil des Sandwich-Feedbacks noch da, ja, dass ich immer so wirklich eine allgemeine Würdigung sehe. Und da kann ich dann halt immer sagen, schau, das sind jetzt drei Punkte, ja, die stören mich sehr sogar, aber nichtsdestotrotz, du bist ein wertvoller Mitarbeiter für das Unternehmen, es ist super, was du bisher geschafft hast, mach bitte weiter so, sieh das jetzt nicht als irgendwie als Degradierung oder sonst irgendwas, sondern sieh das als wirklich Feedback, mit dem du was anfangen kannst, hoffentlich. Wenn du Fragen dazu hast, dann stell sie einfach, aber das ist wirklich genial, was du in den letzten 2 Monaten gemacht hast, bin überzeugt davon, wenn du diese 3 Punkte auch noch ausmerzt, dann wird das noch besser, also weiter so. Also das, dafür ist der letzte Teil des Feedbacks dann natürlich da. Mhm.
Feedback geben ist eine Sache als Führungskraft. Ja. Wie wichtig ist aus deiner Sicht auch die andere Richtung, also auch Feedback bekommen?
Schwierig. Schwierig auf jeden Fall. Ich würde es auf gar keinen Fall, und das habe ich halt in vielen Gesprächen miterlebt, ich würde es nicht, viele Unternehmer und Unternehmerinnen fordern es im gleichen Gespräch an. Mhm. Ich halte das für keine gute Idee. Ja, weil egal, wer anfängt, ja, der andere wird seine Handlungen darauf ausrichten, ein wenig. Mhm. Unbewusst, mhm, natürlich, aber er wird es darauf ausrichten. Also wenn ich jetzt als Chef beginne und sage, hey, das ist mein Feedback an dich und da sind halt 3 Punkte drin, wo ich mal so ein Mitarbeiter denke, boah, dann wäre ich jetzt sicher nicht sagen, aber die 3 Punkte stören mich an ihnen, oder die wenigsten werden das halt machen, ja. Aber da habe ich jetzt auch noch was, ja, sondern das wirklich auch zeitlich so weit wie möglich auseinanderzulegen. Ja, also wirklich sagen, wenn ich keine Ahnung, monatliches Feedback-Gespräch habe, dann mache ich 2 Wochen mein Feedback, in 2 Wochen dein Feedback. Ja, so irgendwie. Okay. Also das wäre noch wichtig. Und den Mitarbeiter auch wirklich einladen, das wird sich natürlich mit der Zeit entwickeln, auch da offen und ehrlich zu sein. Und es hat sich gezeigt oder in vielen Unternehmen auch gelohnt, aber das muss, da ist halt die Frage, ob der Unternehmer damit umgehen kann, auch eine Möglichkeit für anonymes Feedback zu ermöglichen. Das ist jetzt nicht immer sinnvoll und nicht immer gut, aber in manchen Unternehmenssituationen kann es sehr trotzdem positiv beitragen, um einfach Feedback zu bekommen, das ich sonst nicht bekommen würde, weil man das einfach niemals, und das, da geht es halt eher, und da spreche ich halt eher Unternehmerinnen und Unternehmer an, die sehr, wie soll ich sagen, sehr große Erscheinung sind und sehr, sehr viel, vielleicht auf den Mitarbeiter sehr, sehr viel Macht ausstrahlen. Also da macht es definitiv Sinn. Aber generell so eine ja, Sorgen, Nöte, Feedbackbox, und da kann jeder was hinschicken, ob das jetzt elektronisch ist oder in Form von einem physischen Ding, kann ich nur empfehlen. In der Regel macht es gut. Man muss es sich genau überlegen und man muss vielleicht so einen Testzeitraum mal starten. Problem ist bei solchen Sachen immer, das muss man sich bewusst sein, das wieder zurückzunehmen, ist ein bisschen kritisch. Mhm. Also man muss sich schon sehr genau sein, dass man uns sehr gut Gedanken machen, was könnte da kommen und wie gehe ich dann damit um, was da kommt.
Wunderbar, Thomas. Delegieren, führen, Feedback. Haben wir den Dreiklang, glaube ich, ganz gut durchgearbeitet. Vielen Dank. Hast du sonst noch Punkte, die du den Hörerinnen und Hörern rund um dieses Thema mit auf den Weg geben möchtest, oder nochmal so eine kurze Zusammenfassung?
Ja, wir sind super durchgekommen eigentlich mit den Themen. Also generell ist es Authentizität ist natürlich, wenn wir über Führung sprechen, extrem wichtig, sich nicht verbiegen. Ich glaube, das ist, will ich besonders nochmal hervorstreichen. Mhm. Und die Werte, die Werte, glaube ich, sind ein unheimlich wichtiger Faktor. Und das Onboarding eines Mitarbeiters. Also wie schaffe ich es, ein Korsett, auch ein sehr enges Korsett möglicherweise zu schaffen, das dem Mitarbeiter aber am Anfang die Sicherheit gibt und unterstützt und auch mir vor allem als Unternehmer die Möglichkeit gibt, wirklich delegieren zu lernen. Das ist das eine. Und am Ende heißt es dann nur noch, die Zusammenarbeit systematisieren. Und damit meine ich nicht nur, wir haben jetzt sehr viel gesprochen über Unternehmer, Mitarbeiter, in dieser Schiene, aber wir haben ja dann im Unternehmen auch noch Mitarbeiter. Und auch da versuchen, die Synergien so hoch wie möglich zu halten. Ich glaube, dafür so regelmäßig sich zusammenzusetzen und sagen, wo können wir da noch Synergien schaffen, wo können wir da noch Dinge systematisieren, das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt, weil da kommt oft sehr, sehr viel von den Mitarbeitern, was der Unternehmer absolut nicht am Schirm hatte. Und da nochmal drüber zu schauen, da muss man aber schon halt ein gut funktionierendes Team haben, wenn das mal alles läuft und wenn die Beziehungen Führungskraft zu Mitarbeiter super, alles gut läuft, dann ist das der nächste logische Schritt, das auch noch zu tun.
Wer zu diesen Punkten Fragen hat oder sonst Unterstützung braucht bei seiner Teamführung, der kann sich gerne bei Thomas melden. Auch spannender Punkt, was wir ja gerade hatten, eine Werteübung einfach mal zu machen. Insofern gibt es natürlich den Link zu Thomas in den Shownotes. Thomas selbst hat ja auch einen unglaublich reichhaltigen Podcast im Angebot. Insofern gibt es da auch viele Themen, die einfach abhörbar sind. Gut, Thomas, ich sage vielen Dank und bis bald.
Vielen Dank für die Einladung. Bis bald, René.
So, und auch vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ebenfalls bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Das war der Passion for Business Podcast. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf passionforbusiness.de.